Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In Prashanti, nach dem Morgendarshan, sitze ich gern beim Radio Sai-Gebäude am Kaffeestand und beobachte bei einem indischen Kaffee das rege Treiben dort. Natürlich habe ich meine Lausche auch auf Empfang gestellt, um deutsche Laute zu hören. Manchmal treffe ich dort jemanden, den ich noch nicht kannte. Und natürlich ist mein Mikrofon häufig auch dabei. So auch dieses Mal. Und so kam es zu dieser heutigen Sendung. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Also hier am Kaffeestand sitzt jetzt neben mir
Angela Kropp.
Angela, seit wann kennst du Sai Baba?
Ich bekam Einladung von einem katholischen Priester, obwohl ich evangelisch bin, war ich mal in seiner Messe gewesen und hatte mich mit ihm unterhalten und kriegte seitdem Einladung zu seinen Konferenzen.
Das war wann?
Das war wohl 1995, 96 sowas. Und das war ein Dia-Vortrag über Sai Baba.
Von einem katholischen?
Ja. Er war nach Prashanti Nilayam gekommen und war begeistert von Sai Baba und hat sehr schön über ihn gesprochen. Hatte den Eindruck, dass er wirklich, ich weiß nicht, ob er erkannt hat, dass er Gott ist, aber dass er ein höheres Wesen ist. Ich weiß nur, dass es mir sehr nahe gekommen ist und dass ich sofort gedacht habe, dass ich eben mal hierher kommen würde und dass ich also auf jeden Fall Sai Baba kennenlernen wollte. Aber das hätte sich lange hingezogen, wenn nicht der Zufall gewollt hätte, dass ich eine Schwedin, die in Frankreich schon lange wohnt, neben mir auf dem Markt, wo ich da arbeitete, Platz bekommen hat. Und irgendwann sagte sie, eine Heilige aus Indien wäre in Frankreich und die wollte sie sehen und das war Amma. Sie lud mich ein, mitzukommen und nach dem Darshan, weil sie gesehen hat, dass es mich berührt hatte, und hat sie gestanden, dass sie im Grunde genommen Sai Babas Devotee ist. Da sagte ich, ja, ich wollte auch Sai Baba kennenlernen und sie sagte, sie würde 2 Monate später nach Indien reisen und lud mich ein, auch mitzukommen. Auf jeden Fall. Es klappte nicht gleich und dann wollte ich nur 4 Tage hier bleiben, weil sie dann abreiste. Aber Sai Baba wusste das natürlich und hat vom ersten Darshan die ersten 3 Tage mich immer in die erste Reihe gesetzt. Und Sai Baba stellte sich am zweiten Tag oder im ersten Nachmittag oder weiß ich jetzt nicht mehr, stellte er sich vor mich und ich hatte einen Brief in der Hand, weil meine Freundin gesagt hat, ich könnte ihm schreiben. Ich habe natürlich nichts Sinnvolles geschrieben und Sai Baba hat das natürlich nicht genommen, weil es nur ein förmlicher Brief war, der nichts aussagte. Aber er hat sich vor mich gestellt und hat mir tief in die Augen gesehen. Und ich war im Grunde genommen ziemlich enttäuscht, dass ich nichts empfand für Sai Baba. Ich hatte eine große Erwartung, die sich dann nicht erfüllt hat. Aber das ist wegen meinem persönlichen Problem, weil ich von meinem Vater nicht geliebt wurde, wie meine Schwester geliebt wurde. Und ich hatte halt ein Problem mit einer männlichen Vaterfigur. Sai Baba hat sofort sehr tief in mir gearbeitet, weil ich eben nicht da bleiben wollte und weil er natürlich alles weiß, was ich damals natürlich nicht wusste. Am vierten Tag morgens, der letzte Tag, hatte ich Nummer 4 gezogen und setzte mich dann in die erste Reihe bei seinem Rückweg, da wo jetzt die Rollstühle sind. Und da saß ich zwischen zwei Indern. Und als Sai Baba durch das Tor kam, war sein Blick auf uns. Also ich habe ihn gespürt von Weitem. Ich habe seine Augen nicht gesehen, aber ich habe seinen Blick gespürt. Sein Kopf war zu uns gerichtet und dann kam er zu uns gelaufen und stellte sich vor uns. Und ich fragte nach Interview und er machte mit der Hand, wie ich verstand, dass ich warten soll. Später habe ich erfahren, dass er mich gesegnet hat, war 3-mal. Und danach war die alte Frau ganz außer sich und erzählte auf Telugu alles Mögliche. Und ich fragte die Nachbarin, was sie mir erzählte. Ja, sie sei so froh, dass Sai Baba sie in die Augen gesehen hätte. Und das waren so die ersten Erfahrungen. Und dann war ich ziemlich deprimiert, dass ich abreisen musste, weil ich schon ein Taxi bestellt hatte mit einer anderen Frau. Ich fühlte mich verpflichtet, mit ihr zu gehen, weil das schon abgemacht war.
Warum warst du traurig, dass du abreisen musstest?
Ich weiß nicht, warum ich traurig war. Ich war einfach nur traurig. Aber ich verstand ziemlich wenig. Also es überschüttete mich alles und es war alles sehr intensiv, aber ich verstand ziemlich wenig von dem Ganzen irgendwie. Und dann ging ich ins Shoppingcenter, um noch schnell irgendwelche Sachen zu kaufen, wie man so gewohnt ist, wenn man aus dem Westen kommt. Und da traf ich diese Frau und sie sagte, es sei zu schnell für sie, sie würde nicht abreisen.
Also die Frau, mit der
ich das Taxi teilen sollte. Da war ich halt froh und blieb. Nächstes Mal, wo ich abreisen wollte, wurde ich krank, also blieb ich dann doch da. Und die Leute sagten, der Sai Baba hätte mich krank gemacht, damit ich da bleibe. Und ich dachte, ja, die spinnen wohl alle, weil wie kann er wissen? Und so weiter, weil ich eben nicht viel verstanden hatte noch. Also es ging mir ziemlich schlecht und meine Zimmergenossin hatte mich ins Krankenhaus begleitet und dann kam ich zurück ins Zimmer und da war eine Frau gekommen, eine Physiotherapeutin, die zur anderen Zimmerkollegin kam, die im Rollstuhl war und ihr Physiotherapie gab, aber die war nicht da. Dann fragte sie mich über meine Gesundheit und was ich denn für Probleme in meinem Leben hätte. Dann sagte ich, das Problem sei, dass mein Vater mich zurückgewiesen hat, also dass ich mich nicht von ihm akzeptiert gefühlt habe. Und dann hat sie meinen Körper gefragt und hat gesagt, es sei eine Karma-Geschichte mit meinem Vater. Und das war mir eine große Last, die von mir abfiel plötzlich. Und ich fühlte mich sehr erleichtert und sehr froh. Und ging dann zu den Bhajans. Und als ich in den Saal kam, fühlte ich mich ja so sehr befreit und sehr glücklich. Und als Sai Baba aus dem Tempel kam, da habe ich einen ganz anderen Eindruck gehabt und habe wirklich so wow gesagt. Also es war wie die Erkenntnis, dass ich jetzt wirklich ein höheres Wesen sehe. Es war ungefähr nach 9 Tagen, dass ich hier war. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich sein Aura sehen, von dem alle sprachen. Und in dem Moment habe ich gesehen, dass er sich umdreht. Er kam den Gang so entlang gegangen. Und er hat sich wahrscheinlich nicht umgedreht, denke ich mir jetzt. Aber in dem Moment habe ich gesehen, dass er sich umdreht. Und hinter seinem Kopf war ein riesen weißer, nicht Schein, sondern richtig ein weißer Teller. Undurchsichtig. Seine Haare konnte man nicht durchsehen. Ich hatte die Augen weit offen. Konnte nicht glauben, was ich sehe. Also ich konnte schon glauben, was ich sehe, weil ich sah es. Also ich habe hinterher gedacht, er hat mir das gezeigt, weil ich eben christlich im Glaubens bin. Und wenn ich nur einen Schein gesehen hätte um seinen Kopf, hätte ich vielleicht gedacht, das ist die Sonne oder irgendein Licht. Und so habe ich ihn wirklich als einen Heiligen erkannt, aber noch nicht kapiert, dass er Gott ist. Aber das habe ich dann später irgendwann kapiert. Sobald meine Freundin weg war, hatte ich versucht, ich bin in Argentinien aufgewachsen und ich wollte Argentinier kennenlernen. Es waren ziemlich viele Argentinier zu der Zeit hier. Aber plötzlich nach dem Bajans nahm ich diese Französin, die ich kennengelernt hatte, an der Hand und sagte, wir haben jetzt französische Gruppe treffen. Und ich sagte, ja, ich bin ja keine Französin. Da sagte sie, ja, aber du wohnst in Frankreich, also gehörst du zu der Gruppe von den Franzosen. Also kam, aber saß ich da und da wurden die Tücher von den Franzosen, da waren neue Tücher gemacht worden. Es wurde gefragt, wer noch keins hat. Da sagte ich, ich habe noch keins, aber ich bin nicht Französin. Ich fühlte mich, dass ich da nicht hingehöre. Sie sagten, ja, du wohnst in Frankreich, also gaben sie mir das Tuch. Und dann, ich wohnte im Nord 4. Und dann sah ich abends, dass um 8 sich Argentinier vor meinem Building versammelten. Da sagte ich, ja, ich gehöre zur französischen Gruppe, aber ich würde gerne bei euch sitzen. Und da wurde gesungen und ich vermisste ziemlich Argentinien, weil ich schon in Frankreich wohnte und lange nicht mehr in Argentinien war. Und da war eben Bajans aus Argentinien wurden gesungen und hatte ich immer 2 Versammlungen jeden Tag. Am 12. November, da wollte ich sie fragen, ob ich die Gruppe wechseln kann, ob ich zur argentinischen Gruppe gehören darf. Und da war niemand da. Die Versammlung war kein Mensch gekommen. Erst eine halbe Stunde später kamen einige an und dann sagte der Gruppenführer, dass wir jetzt sehr spät dran sind und dass ziemlich viele Dinge vorzutragen seien und dass jeder zusammenfassen muss, weil das Gate ja um 9 geschlossen wird. Und dann dachte ich mir, jetzt ist dann nicht der Moment, um über meine Sachen zu sprechen und habe das sein lassen. Und am nächsten Morgen habe ich verschlafen und saß ziemlich hinten im Saal und da kam eine aus meiner französischen Gruppe, die war auch zu spät und wir saßen nebeneinander. Wie das Bar war so gut organisiert, denn ich hätte nicht gesehen, dass unser Gruppenleiter auf der Veranda war plötzlich. Und sie sah ihn und er hat auch nicht das Tuch gezeigt, hatte das überhaupt nicht mitgekriegt. Und Gott sei Dank hat die Frau neben mir ihn erkannt und hat gesagt, das ist doch Claude. Und dann sagte sie, komm, wir haben ein Interview. Sonst hätte ich den vermisst. Und hätte ich am 12. was gesagt, wäre ich bei den Argentiniern gewesen. Dann hätte ich nicht reingekonnt. Also Sai Baba hat es organisiert, damit ich die Gruppe nicht wechsle.
Und jetzt weiß ich auch, warum der 12. November dir so im Gedächtnis ist.
Weil das ist der 13. November morgens gewesen.
Spannend. Und nun? Ja, Interviewraum.
Dann war ich im Interviewraum und das war das stärkste Erlebnis wohl in meinem Leben. Ich empfand es so, weil, naja, erstmal von Anfang wollen wir anfangen. Also ich saß also zwischen den Frauen und Sai Baba setzte sich auf seinen Stuhl und fragte, ob uns warm ist. Und dann stand er auf und machte den Ventilator ein bisschen stärker und sprach sehr liebevoll zu uns allen. Und dann fragte eine Frau ganz hinten, ob sie immer noch singen würde. Und dann dachte ich mir, der hat ja ein sehr gutes Gedächtnis. Ich war ziemlich naiv und dachte also sehr naiv über diese Dinge, weil ich eben, noch nicht viel verstanden hatte. Und auf jeden Fall, ich habe mit dem Vibhuti 5 Materialisierungen gesehen. Also die eine Frau ganz hinten neben mir, eine Inderin, die fragte ja, was sie von ihm will. Und sie meinte nur dich. Und dann materialisierte er ein paar Ohrringe. Und dann sagte sie, sie hätte keine Löcher. Sie wunderte sich, dass sie ihr Ohrringe machte. Und dann rief er sie zu sich. Und es waren Ohrringe zum Schrauben. Und dann wurden wir ins Einzelraum geholt. Eine Französin verstand überhaupt kein Englisch. Ich übersetze, was Baba sagte. Und hatte er zu unserem Gruppenleiter gesprochen und hatte ihm gefragt, wie es seiner Frau geht. Und dann sagte er, er hätte keine Frau, nur only you, Baba. Und da gab Baba ihm eine Ohrfeige. Das habe ich gehört, das macht er öfters, wenn die Person keinen Partner mehr haben will. Das ist auch passiert einem Italiener. Damals war es das erste Mal, dass ich das miterlebte. War ziemlich merkwürdig. Er fragte nochmal über seine Frau und er sagte wieder, er hätte keine Frau, only you, Baba. Kriegt er noch eine Ohrfeige? Dann sagte er, ich weiß nicht, ob es jetzt 2 oder 3 Ohrfeigen waren, auf jeden Fall, sagte er, er möchte, dass Baba so seine Kinder segnet und sich um seine Kinder kümmert. Und er sagte, Baba, das tut er sowieso. Wie ich später verstanden habe, waren diese Ohrfeigen, damit er eben akzeptiert, dass er wieder eine neue Partnerin kriegt. Ja, und wie ging es weiter? Ach so, ja, und ich hatte während dem Interview eben immer dieser Frau übersetzt. Und Baba fragte dann plötzlich diese Frau, wie es ihren Kindern geht. Und dann sagte sie, sie hätte keine Kinder. Und dann übersetzte ich Baba, dass sie keine Kinder hat. Naiv wie ich war, dachte ich, er wüsste das nicht. Aber er sagte, I know. Und sagte, er würde ihre, wie heißt es, also sie ist die Tante von Kindern, dann sind es ihre Neffen. Ja, also er würde ihre Neffen meinen und dann sagte sie, ja, es sei wahr, sie würde sich um ihre Neffen kümmern. Und ich wünschte mir, dass Sai Baba mit mir sprechen würde und fühlte mich beiseite gelassen, weil er mit mir nicht gesprochen hat. Und erst hinterher, ziemlich lange hinterher eigentlich, habe ich verstanden, dass das Einzige, was ich wissen musste, hatte er mir gesagt, nämlich I know. Das war das Einzige Wichtige, was für mich eben Bedeutung hatte.
Dass er alles weiß, oder?
Dass er alles weiß und dass unsere Verbindung also innerlich ist und dass man keine Worte braucht, nicht? Und das habe ich dann über die Jahre natürlich verstanden, denn jedes Mal, wenn er mich angesehen hatte, braucht es keine Worte. Es war einfach die Verbindung mit ihm so stark und so tief und so als Interview zu Ende war und der Baba rauskam, ich saß neben der Tür, habe ich schnell seinen Fuß angefasst, ohne um Erlaubnis zu bitten. Hat er wahrscheinlich erlaubt. Ich guckte ihm dann nach, als man draußen war und sah, dass er im Tempel in der Tür stand und zu uns guckte. Und da habe ich Namaste gemacht und also Hände zusammen und den Kopf gebeugt und er hat dasselbe gemacht und den Kopf gebeugt. Und ziemlich lange Zeit danach wurde mir erklärt, dass das heißt, der Gott in mir grüßt den Gott in dir. Also Baba grüßte den Gott in mir. Und danach, also nach diesem Interview, habe ich so eine starke Liebe empfunden, die ich noch nie vorher empfunden habe. Und als ich weg war von hier, da tat die Brust weh vor Schmerz, vor Sehnsucht. Also es war wirklich sehr, sehr stark. Naja, du weißt ja, wie es ist, wenn er einen ansah. Es ist halt ein Prozess, bis man dann wirklich so weit begreifen kann. Aber es ging ziemlich schnell. Also ich, schon bevor ich herkam, obwohl ich Amma sehr geschätzt habe, immer noch schätze und auch ihre Energie sofort gespürt habe und Visionen gehabt habe, während ihre Musiker spielten, war ich auf dem Hügel gegangen und hatte das Erlebnis, dass Jesus da war. Ich hatte weißes Licht gesehen mit zuen Augen und hatte zwei Tauben gesehen, die aufeinander zugingen und hatte wirklich das Gefühl, dass ich in der Anwesenheit von Jesus war. Sein Baba kannte ich ja noch nicht. Das war dieses erste Mal, wo ich sie gesehen hatte. Also ich hatte ein starkes Erlebnis mit ihr, aber sie war nicht mein Guru, sie ist es nie gewesen. Es war immer er, obwohl ich ihn noch gar nicht kannte irgendwie.
Du bist dann also irgendwann wieder nach Hause gefahren und aber wieder
gekommen?
Ja, ich
war nur einen Monat hier, aber das war der stärkste Monat von allem Mal. Zweite Mal, als ich hier war, erfuhr ich kaum angekommen, dass mein Schwager Krebs hatte. Und eine Frau, die ich hier kennengelernt hatte gerade, die sagte mir, da sei ein Arzt aus Mexiko, der würde Leute heilen. Und also er sagte, er würde mir eine Medizin geben, wenn kein anderes Treatment, wie sagt man, keine andere Behandlung gemacht würde, also wenn nur seine Medizin genommen wird. Ich rief dann an und sagte, ich bin sicher, dass er ihn heilen kann und er sollte sich auf keinen Fall operieren lassen und er sollte auf keinen Fall irgendwas anderes unternehmen. Und dann habe ich den ganzen Tag lang geheult, weil ich dachte, jetzt wenn er stirbt, dann wird es meine Schuld sein. Aber es war natürlich Sai Baba, der mich inspiriert hat, das zu machen, denn sonst wäre er tatsächlich tot mit der Chemie. Und es war eben Sai Baba, der im Grunde genommen das so gemacht hat. Und ich schickte durch eine Freundin dann die Medizin dorthin und die haben einen Altar gemacht mit Babas Bild und haben das dahingestellt. Und somit wurde er geheilt ohne Chemie und weitere Operationen. Und somit hat also Baba ihn gerettet.
Zur Erklärung, es wird ja jetzt hier inzwischen so laut, als wir uns hierher setzten, waren wir die Einzigen. Jetzt kommen pausenlos Leute an den Kaffeestand, nur damit unsere Hörer wissen, was jetzt hier für ein Lärm um uns rum ist. Ne?
So, ja.
Wenn du Leuten, die nichts von Baba wissen, erklären solltest, Babas Lehre.
Ja, also erstens, dass wir alle eins sind. Ich habe nach und nach begriffen, wovon Baba sprach, weil Dinge, die man braucht, plötzlich auftauchen, Menschen, die man braucht, plötzlich auftauchen, weil wir eben eine Einheit sind. Das Wichtige ist, dass man eben nicht auf Irdisches konzentriert, sondern dass man eben die Erlösung erreichen muss. Wir sind in diesem Körper und auf dieser Erde, weil wir eben die Erlösung erreichen müssen. Und wenn wir schon erlöst wären, dann wären wir nicht auf der Erde, dann wären wir nicht wiedergeboren.
Also Erlösung bedeutet nicht wiedergeboren werden,
oder? Ja, soweit ich es verstanden habe. Ja. Irgendwann war ich im Zimmer und war müde und hatte mich hingelegt und da hat in meinem Kopf das Mantra mit Babas Namen ging von alleine los. Und dann kam plötzlich eine sehr starke Erfahrung, die ich hier nicht erklären kann. Also ich habe mich dann eins mit dem Universum, also mit Gott, mit Baba natürlich, also mit Gott, also es war ein großes Licht da und ich war verschmolzen im Unendlichen, kann ich nicht erklären, aber es war eine große Glückseligkeit, also es war wohl, was Baba eine zeitweilige Realisierung oder ich weiß nicht, wie man das sagt, was aber dann nicht angedauert hat. Es hat dann einen Monat ungefähr angedauert, dass ich also diese diese Strahlen auch in mir hatte. Und dann, als ich zurück in Frankreich war, dann war es wieder weg. Und das habe ich nie wieder erlebt. Aber jetzt möchte ich eben, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Und da arbeite ich eben drauf hin. Und da hoffe ich, dass es mir irgendwann nochmal passiert.
Ich danke dir.
Bitte.
Jetzt schaue ich mal auf die andere Seite. Neben mir sitzt jemand, der, ich glaube, das allererste Mal in Prashanti ist. Wir haben jetzt 2017, 2018.
Mein Name ist Jürgen Kübler.
Wie kam es dazu?
Vor 11 Jahren habe ich das erste Mal den Namen von Satya Sai Baba gehört.
In welchem Zusammenhang?
Ich war da zu Besuch in Wiesbaden und die Dame hat mich mitgenommen nach Hofheim zu einem Heilungsabend. Und da war ein Riesenbild von Satya Sai Baba drin und von Prashanthi Nilayam.
Was hast du gedacht?
Toll, dachte ich mir, klasse Mensch, das sieht ja toll aus dort. Das Prashanthi Nilayam und Baba mit seiner orangen Robe. Oh, ganz, ganz, das hat mich sehr berührt, ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, und danach habe ich erstmal so ein bisschen den Baba aus den Augen verloren, so ein bisschen. Und das kam dann erst wieder so vor 2-3 Jahren. Dann hat mich was berührt einfach. Und da kam dann wieder so der Gedanke. Und das hat sich dann so im Laufe des letzten Jahres sehr, sehr intensiviert.
Kannst du sagen, was dich berührt hat, dass du mit einmal wieder an Baba gedacht hast?
Es war so eine Herzensenergie plötzlich da, wo ich dachte, hey, wo kommt denn das her? Da habe ich ja da das Bild in Hofheim gesehen, ne? Und das war eigentlich so, das ist bei mir irgendwo abgespeichert gewesen im Gedächtnis noch, ne? Und irgendwann kam also dieser ja, kleine Nadelstich sozusagen, ne? Jetzt guckst du mal. Ich habe dann nochmal ein Bild gesehen von ihm, irgendwie durch ein Buch. Ich weiß nicht mehr, was für ein Buch das war. Und da kam einfach so diese, da war ich wieder in Touch mit ihm sozusagen, ne? Ja, das ist, ich habe das dann über Radio Sai, aber über das internationale RadioSai.org, bin ich dann rein und habe mir das mal angeguckt auch, was da alles überhaupt so geboten wird, ne? Und habe ja auch gesehen, zum Beispiel das Rudram, das fand ich faszinierend, ne? Das anzuhören, erstmal zu hören dann auch. Und diese ganzen Mantren auch, das ist wirklich toll. Und die Musik und auch diese Interviews, die dann teilweise, oder auch die Videos, die man dann angucken kann, ne? Diese Livestreams teilweise, oh, wunderschön, wunderschön. Das ist fast, also ich kann es jedem empfehlen, das mal anzugucken, mal reinzugehen, um anzugucken. Oh, das ist toll, wirklich. Und ich dachte mir, da gibt es ja bestimmt irgendwo in Deutschland auch irgendwas, wo man sich dann mal gucken kann, wo man Satzangruppe oder irgendwas in der Richtung. Und siehe da, ne, kamen dann verschiedene Regionen und da war dann eine Satzangruppe in Stuttgart plötzlich. Ne. Da dachte mir, oh schön, wunderbar, die schreibe ich mal an, mail sie mal an. Und da kam dann prompt eine Antwort, ja, du kannst gerne kommen, da und da ist Satzang und die Uhrzeit und da kommst du doch mal gerne vorbei. Und das habe ich gemacht, ja. Und ich hatte es auch, bevor ich hierher kam, war ich in Navaratri, ne? Und da habe ich die 3 oder 4 Tage Navaratri, habe ich geguckt über den, auch über Radio Sai, über die Livecam. Und ja, am Tag danach war ich dann hier, da habe ich sie live gesehen. Ne? Faszinierend, ne? Faszinierend, ja.
Wie bist du auf Radio Sai gekommen?
Ganz einfach, ich habe gegoogelt, was hat der Sai Baba in Deutschland und da kam unter anderem auch so ein Querlink dann Radio Sai. Und das hat sich dann, wie gesagt, über das letzte Jahr so sehr, sehr intensiviert. Dann im Februar war ich dann bei einem Shivaratri im Zentrum Karlsruhe und das war dann wunderbar, einfach so mitzumachen, die ganze Nacht durch zu trommeln und so, ne, und ja, das Rudram zu rezitieren.
Kannst du das?
Ja, damals konnte ich noch nicht, jetzt bin ich gerade am Lernen, so, ne, und ich fand es faszinierend, wie die das rezitiert haben, und oh, so eine Energie, unglaublich, ne, und seit da, das war so irgendwie nochmal, hat sich alles intensiviert, einfach, ne.
Okay, im September bist du also das erste Mal nach Indien gekommen und?
Ja, schön, natürlich. So ein Unterschied, nur 31 Grad in Delhi, ne? Im Gegensatz zu 12 oder 13 Grad in Frankfurt. Ne? Das war schon mal das Erste. Und dann, wo ich dann in Bengaluru gelandet bin, da war schöner Gewittersturm, ne? mit schönem Platzregen. Und ja, das war richtig schön. So eine schöne Dusche von oben. Ne? Da dachte ich mir, oh toll, da gleich mal eine Reinigung. Und ja, war toll. Und warm war es vor allem, ja, schwül. Einfach schön, das war wie heimkommen.
Ja. Und weiter? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Nee, nee. Also es war toll. Also auf jeden Fall bin ich im Taxi gestiegen, nach Puttaparthi gefahren. Die erste Nacht habe ich im Hotel draußen gewohnt. Und am zweiten Tag bin ich dann rein in Ashram und bin dann in Chet rein und habe dann ja, die ersten Tage, Wochen im Chet gewohnt hier im Ashram.
Wie ist das so? Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Chet ist?
Ne? Ja, so eine Art Massenlager, kann man sagen, so mit Stockbetten, so wo was weiß ich, 150 oder 200 Leute reinpassen. Ne? Und das war für mich natürlich erstmal ungewohnt, ganz klar. Aber ja, ich habe mich dann schnell dran gewöhnt auch. Und ich finde es schön, so viele Leute hier, das ist ganz bunt und fröhlich und lustig. Ich finde es schön.
Was ist Baba für dich?
Vater und Mutter. Gott.
Du kommst jetzt hierher und er ist gar nicht mehr da. Wie ist das?
Für mich ist er nach wie vor da. Für mich muss er nicht in körperlicher Gestalt da sein. Also ich spüre die Energie und ich sehe einfach überall die Bilder natürlich von ihm. Ne? Und wenn ich dann die Filme aussehe, das berührt mich immer ganz tief, wenn ich dann die Filme, wenn er mir dann da durch die Halle läuft und da schon gibt, ach, das ist so schön. Also. Wie gesagt, er ist körperlich nicht präsent, aber er ist trotzdem präsent, omnipräsent, kann man sagen. Also ich habe da kein Problem damit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich ihn live vor mir sehen würde, ne, und sage, oh, und Padma Namaskar machen oder so. Das wäre schon schön, aber auf der anderen Seite, es ist wunderschön trotzdem.
Welche von Babas Lehren sind denn für dich die wichtigsten?
Einfach zu lieben. Zu lieben, lernen zu lieben, alles zu lieben, was und natürlich auch zu dienen. Zu dienen, für mich ist einfach einmal Seva zu machen zum Beispiel am wichtigsten. Einfach den Menschen zu dienen mit meiner Arbeit, einfach mit meiner Fröhlichkeit auch, mit meinem ganzen Wesen eigentlich. So das, und das ist das, was mir von Baba auch irgendwo rüberkommt, love all, serve all, ne? Dieses Motto, das bemühe ich mich einfach auch umzusetzen.
Und gelingt es dir immer?
Ja, immer ist es. Nein, nein, nein. Also ich bemühe mich zumindest, aber es geht. Also man kann das jetzt prozentual auch nicht sagen. Manchmal ist halt auch wieder Puff, da kommt irgendwas. Aber auf der anderen Seite, ja. Also ich habe schon öfters Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, da ist einfach seine weisende, seine helfende Hand da, wo ich gemerkt habe, ja. Das war wieder er, da war er im Werk sozusagen.
Magst du das erzählen oder ist es zu persönlich?
Ja, ich war im Dezember war ich beim Geburtstag eingeladen, außerhalb vom Ashram. Und irgendwann so gegen 9:30 bin ich so draufgekommen und sage, Moment mal, ich muss eigentlich um 9:30 macht das Ashram, geht zu, ne? Wie komme ich jetzt in den Ashram rein, ne? Und ein paar Minuten später kam jemand, weil ich gefragt habe, wie komme ich jetzt in den Ashram? Ja, das regelt sich. Ne? Und ein paar Minuten später kam jemand, ich fahre dich in den Ashram rein. Und bin dann tatsächlich in den Ashram reingekommen. Also das ging, zack, das ging dann völlig unkompliziert über die Bühne. Ne? Bis direkt vor die Haustüre, in Anführungsstrichen. Ne? Also das war zum Beispiel so ein Erlebnis. Ne? Ein anderes hatte ich jetzt, als ich zurückkam von Trivandrum, bin ich zurückgeflogen nach Bengaluru und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen konnten wir nicht boarden, eine halbe Stunde lang. Keiner hat was gesagt und irgendwann kam dann nach so einer halben Stunde, okay, wir können jetzt rein. Das Flugzeug hatte eine halbe Stunde Verspätung, auch in Bengaluru bei der Landung. Und der Taxifahrer hat gewartet schon in Bengaluru am Airport, um mich zurückzufahren nach Puttaparthi. Ne? Irgendwo unterwegs auf dem Highway war dann ein tödlicher Unfall. Genau eine halbe Stunde vorher, bevor wir ankamen an dem Ort, ne? An dem Stau. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, da war, ja.
Also soll man sich gar nicht beschweren, wenn irgendwo ein Stau, ne, irgendwas ist? Ja.
Absolut nicht. Also ich war dankbar dafür, dass ich da jetzt, da kriege ich immer noch Gänsehaut, ne, wenn ich das, das sind zum Beispiel solche Dinge, wo ich einfach merke, das ist omnipräsent, um es mal so zu sagen. Ja.
Super, ich merke, du bist ringsrum glücklich hier, werde ich dich nächstes Jahr hier wieder treffen, ne?
Ja, ganz bestimmt, also auf jeden Fall, ich komme gerne wieder her, wenn ich darf, ja.
Danke dir.
Gerne, sei ram.
Bye.
So, und als Dritte im Bunde jetzt noch
Eva Boltenhagen.
Wie sah denn dein Weg zu Cyberbar aus?
Das heißt, der Anfang war ganz, ganz lange her. Da hat mir mal jemand Bilder gezeigt. Da hatte ich aber noch keinen Bezug zu Avataren.
Was heißt lange her?
Das könnte durchaus 20 Jahre her gewesen sein. Ich hatte aber dann, als ich schon längst mit göttlichen Personen in Kontakt war, das war zuerst Mutter Miwa in Deutschland, da war ich lange Jahre. Und ich erinnere mich mal, ich hatte ein starkes Streben nach dem Göttlichen. Und ich war in den Bergen, ich war in Ischgl am Nauen zum Bergwandern und ich habe eine Bergtour gemacht. Und am Berg bin ich immer sehr mit dem Göttlichen verbunden. Und irgendwann bin ich runtergekommen, saß an einem Bachlauf. Und plötzlich hatte ich eine immense Trauer bekommen und man hört es jetzt auch in meiner Stimme, es war unglaublich bewegend. Ich habe so sehr das Göttliche gebeten, dass ich endlich meinen Lehrer finde. Und dann ist mir jemand begegnet, der ein Heiler war und er hat mithilfe von Sai Baba geheilt. Und da habe ich Sai Baba, er hatte ein Altar, da habe ich das Bild von Sai Baba gesehen und Sai Baba war in der Arbeit so präsent. Und er sagte dann, er organisiert immer mit Gruppen Reisen und dann bin ich natürlich sofort mit hergefahren. Und so bin ich 2003 das erste Mal hierher gekommen.
Und?
Ich muss dazu sagen, ich war vor vielen Jahren, 1994 hatte ich mal eine Trekkingtour im Himalaya gemacht, in Ladakh, das gehört ja noch zu Indien, ist aber klein Tibet und dann Besichtigungstour noch in Delhi. Und ich bin schwerst krank zurückgekommen, ich habe kaum überlebt. Schon die Trekkingtour schlecht, mit göttlicher Hilfe dann ja. Und zu Hause bin ich dann ganz schwer krank geworden. Und da ging also wirklich ein Leidensweg los über viele, viele Jahre. Und ich habe es geschafft, dass mir dann ein bisschen besser ging. Ich schätze immer mit göttlicher Hilfe, die war sicherlich da gewesen, sonst hätte ich nicht überlebt. Und ich hatte den Eindruck, wo ich dann bei Sai Baba war, er hat mir über die Jahre geholfen. Es durften Dinge erlöst werden, die vorher nicht erlöst werden durften. Sprich, Ärzte konnten mir in Deutschland dann plötzlich helfen, wo vorher keine Hilfe da war. Und ich denke, dass er mir dann eine Tür zu einem neuen Leben aufgemacht hat.
Der erste Darshan?
Der erste Darshan war hier in Puttaparthi und es war absolut bewegend. Ich erinnere mich noch, es war der Ashram war voll, es war Sommer gewesen im August und Baba kam rein, damals sogar noch gegangen und ich saß ziemlich weit hinten und ich habe auf diese Entfernung, ich habe sofort seine Energie gespürt. Er hat mich zutiefst im Herzen berührt und mir schossen die Tränen in die Augen. Und dann habe ich gesehen, den ganzen anderen Damen und Mädchen, die neben mir waren, die zum ersten Mal da waren, denen ging es genauso. Also man hat ganz, ganz stark seine Liebeschwingung und seine Energie gespürt. Die Seele war sehr berührt davon. Ich erinnere mich, ich saß auch einmal bei Satya Sai Baba im Darshan, in der Darshan-Halle. Mich hat es total weggebeamt in der Meditation. Und auf einmal war ich im Kosmos in anderen Welten. Und da ist mir ein Mann erschienen mit einem weißen Rauschebart, sage ich jetzt einfach mal. Der hat mich ganz böse angeguckt, was ich da will. Und dann kam eine Stimme, die sagte, sag, dass du ein Devotee von Mutter Miwa bist. Und dann durfte ich weitergehen und dann bin ich irgendwo gereist und irgendwann habe ich dann nur noch Christuslicht gesehen und so dieses hellblau, rosa, weißer Strahl. Und wie gesagt, es war immer noch in Sai Babas Presence, in seiner Anwesenheit vorne. Und da war ich total gaga, wie ich wieder wach wurde und irgendwann war der Darshan vorbei und Swami weg. Und dann bin ich rausgegangen, total berührt und bin rübergegangen in den Sai Tower. Und die haben ja unten so eine kleine Bücherei in einem Bookshop. Und da sah ich plötzlich ein Bild von diesem Typen mit dem Rauschebart und da war noch eine Frau daneben. Und dann stellte sich raus, das war Sri Aurobindo und Sweet Mother. Und ich war zutiefst beeindruckt. Ich sage, ich sitze im Darshan bei Sai Baba und er zeigt mir auf einer inneren Reise Sri Aurobindo. Und dann hat mich auch Sri Aurobindo eine Weile begleitet und Sweet Mother.
Warst du auch in dem Ashram mal bei Sri Aurobindo?
Nein, war ich nicht. Ich war bis jetzt noch nicht. Aber es ist wirklich bei Sai Baba passiert, direkt im Darshan. Also es war ganz beeindruckend. Vielleicht will er einem da auch zeigen, dass das Göttliche in sich in verschiedenen Formen manifestiert, aber dass es alles die gleiche Quelle ist letzten Endes. Ich hatte das Gefühl über die Zeit, ich war dann sehr mit ihm verbunden. Er war zu Hause, ich hatte Bilder mitgenommen, er war sehr, sehr präsent. Hat mich auch immer geführt, wenn irgendetwas war, ein Problem zu lösen war. Ich habe sein Bild genommen, habe mich hingesetzt. Ich hatte zu Hause ein ganz spezielles Bild, wo er so die Hand reicht in diesem dunkelroten Gewand. Und ich hatte ein paar Mal dann gekriegt, wo es mir schlecht ging, leg deine Hand auf meine Hand. Und ich habe die Hand auf dieses Bild gelegt, auf die offene Hand von ihm, und da kam seine Energie total rüber. Das war ganz, ganz stark.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Freude dabei. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.